Die Zeit der Ernte ist gekommen. Offenbarung 14, Vers 14 bis Offenbarung 15, Vers 8. Erntezeit. Als der Herr Jesus zum ersten Mal auf dieser Erde erschienen ist, seinen Fuß auf unseren Globus gesetzt hat, da kam er als der Retter. Alle, die sich ihm anvertraut haben, die ihn als ihren Erlöser angenommen haben, dürfen Errettung vor dem Gericht erfahren. Alle, die ihn abgelehnt haben, die ihn ablehnen und noch ablehnen werden, müssen aber in das schreckliche Gericht hineingehen, von dem wir nun heute in diesen Kapiteln ganz besonders lesen und hören. Ich lese mit uns also ab Offenbarung 14, Vers 14. Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und ernte. Denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer. Und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hatte, und sprach, sende deine scharfe Sichel aus, und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und es floss Blut aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermischt. Und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes, und sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Und nach diesem sah ich und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen hervor aus dem Tempel, bekleidet mit reiner und glänzender Leinwand und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll von der Zornglut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Wort des lebendigen Gottes. Ja, liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, wir sehen hier nun, die Zeit des Erntes, der Ernte ist gekommen, die Erntezeit. Wer Jesus nicht als Retter angenommen hat, wird ihn als Richter erleben müssen. Und in der Offenbarung wird das Gericht jetzt beschrieben. Ich sah und siehe eine weiße Wolke. Auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Die weiße Wolke ist immer wieder, ja, in Zusammenhang mit der Erscheinung Gottes auf dem Berg Sinai, als er sich dem Volk Israel geoffenbart hat, erschien er in einer Wolke mit großem Posaunenschall. Eine Wolke erschien auch, als der Herr Jesus getauft wurde, und aus dieser Wolke erklang der Ruf: Dies ist mein geliebter Sohn. Und bei der Verklärung ebenfalls diese Wolke der Gotteserscheinung, wo der Vater ihn als den Sohn bestätigt hat und er auch zubereitet wurde zum Leidensweg für die Erlösung aller derer, die an ihn glauben. Und bei der Himmelfahrt kam eine Wolke und nahm ihn auf in die Dimension, um das mit menschlichen Begriffen zu sagen, wo er nun zur Rechten des Vaters sitzt und wo er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Denn der Vater richtet niemand, heißt es, sondern er hat dem Sohn das Gericht übertragen. Und dann wird der Sohn dem Vater alle Herrschaft übergeben. So im Johannesevangelium und in 1. Korinther 15 nachzulesen. Eine weiße Wolke. Und auch hier jetzt die weiße Wolke, aber die Wolke des Richters. Jesus, der Weltenrichter, der in Daniel 7 vorausprophezeit ist und der am Ende genauso erscheinen wird, wie es bereits im Alten Testament vorausgesagt wurde. Deshalb möchte ich lesen mit uns aus dem Propheten Daniel diese wichtige, grundlegende Stelle, an die natürlich hier die Johannes-Offenbarung anknüpft. Daniel 7, hier wird ja beschrieben das Gesicht von den vier Tieren und vom Menschensohn. Die vier großen Tiere, also die Weltreiche, und dann das vierte Tier, schrecklich, furchterregend, außerordentlich stark, eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Und aus diesen stieg dann ein anderes kleines Horn empor, reißt 3 der anderen Hörner aus, wird also 3 dieser Könige, die mit ihm aufgestiegen sind, ja, vernichten und sich selber als Achter an die Stelle setzen, die Herrschaft einnehmen. Das antichristliche Tier, das hier in Gestalt eines kleinen Horns beschrieben ist, das dann aber aufwächst und die Weltherrschaft an sich reißen wird. Aber der Richter steht schon bereit. Und deshalb jetzt diese große Gottesoffenbarung in Daniel, genau an dieser Stelle, wo das Horn, dieses lästerliche Tier, der Antichrist, das Maul aufreißt und große Dinge redet. Und direkt anschließend, nun lesen wir: Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Das ist Gott, der Vater, ja, der hier geschaut wird, bereits beim Propheten Daniel. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Er beschreibt das mit menschlichen Begriffen der menschlichen Anschauungswelt. Es ist so herrlich, dass man keine vergleichbaren Begriffe aus unserer Welt findet. Es sind immer schwache Ahnungen, die hier wiedergegeben werden, dessen, was er schauen durfte. Und dann heißt es in Vers 10, ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Die ganzen nicht von Gott abgefallenen Engelscharen, die ihm dienen, die an seinem Hofstaat wandeln. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Von diesen Büchern werden wir auch wieder hören in Offenbarung 20, ja, das Buch des Lebens, des Lammes, in das die bluterkauften Jesus-Jünger eingetragen sind, aber auch die anderen Bücher, wo dann die Toten, die nicht an Jesus geglaubt haben, gemäß ihren Werken gerichtet werden. Aber es kann nur gerettet werden, wer im Lebensbuch des Lammes steht. Die Bücher wurden geöffnet und dann, ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Also das Horn, der Antichrist, begehrt auf gegen Gott und seine Herrschaft. Er fühlt sich selber als Gott, er will die Herrschaft an sich reißen. Hochfahrende Reden. Und wie reden heute Menschen gegen Gott? Atheismuswelle, die da rollt. Ja, der Gotteswahn auf den Bestsellerlisten und solche schrecklichen Veröffentlichungen von gottlosen und auch abgefallenen Menschen. Es sind ja manchmal solche, die aus christlichem Umfeld stammen und sich dann lossagen und dann zu Gotteshassern werden. Vielleicht, weil sie mit Christen negative Erfahrungen gemacht haben, müssen sie es auch selber fragen. Ja, wo sind wir mitschuldig, wenn Menschen vom Glauben wegkommen oder nie richtig gläubig werden? Wir wollen uns auch da immer wieder prüfen lassen und reinigen lassen. Und dann heißt es, ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Da sind wir, dieser irdische Leib des Antichristen wird getötet, aber seine Seele wird dem ewigen Feuer anvertraut. Ewiges Gericht, Feuer, See. Auch die Herrschaft der anderen Tiere verging, alle Reiche gehen unter, aber das Reich Gottes kommt. Und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Also diese Reiche haben nur eine bestimmte Spanne, wo sie ihre Macht entfalten. Der Herr sitzt bereit zum Gericht und um seine herrliche, ewige Königsherrschaft aufzurichten. Und das wird jetzt beschrieben, der Weltenrichter Jesus ab Vers 13. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Soweit diese Stelle aus dem Propheten Daniel. Wir wissen, der Herr Jesus hat sich selber bezeichnet in der Öffentlichkeit als der Menschensohn. Ja, natürlich, der Apostel Petrus hat ihn erkannt als der Sohn Gottes, aber Menschensohn konnte verstanden werden als Sohn von einem Menschen, also von der Maria war er ja auch. Er war menschlich durch Maria, aber göttlichen Wesens und ist es auch in alle Ewigkeit durch die Zeugung, durch den Heiligen Geist und hat schon vorher am Thron des Vaters, im Schoß des Vaters geruht, von Ewigkeit her war bei der Weltschöpfung schon dabei. Lasset uns Menschen machen, heißt es über die Erschaffung des Menschen. Also der Sohn des Menschen ist selber auch Schöpfer, Mitschöpfer des Menschen, gemeinsam mit dem Vater und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und so diese Einheit von Vater, Sohn und Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, ein tiefes Geheimnis der Dreieinheit Gottes, wie man es auch nennen kann. Und ihm wurde dann auch die Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und wir wissen natürlich aus Daniel 7, dass wenn der Herr Jesus sich als Menschensohn bezeichnet hat, er sich selber auch schon als der Weltenrichter den Menschen geoffenbart hat. Die, die die Schrift kannten, wussten, dass er eben nicht nur als Mensch vor ihnen stand, sondern als der von Gott Vater gesandte Weltenrichter, als der Sohn Gottes. Und das hat der Geist Gottes auch dem Apostel Petrus geoffenbart in Matthäus 16, wo der Herr Jesus sagt, nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ja, nun aber weiter in Offenbarung 14, Vers 14, der Sohn des Menschen, der hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone. Das ist das Zeichen der Königsherrschaft, muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Ganz klar, die Königsherrschaft des Menschensohns und Gottessohns zugleich, Jesus Christus. Und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Jetzt ist er nicht mehr als das Lamm am Erscheinen, sondern als der Reiter auf dem weißen Pferd, von dem in Offenbarung 19 noch die Rede sein wird, ja, der als der Sieger auftritt und in der Hand eine scharfe Sichel, um die Ernte einzufahren. Nun, die Ernte ist ein geläufiges Bild, wenn man es mal so nennen will, auch schon bei den Propheten, ein Bild für das Weltgericht. Es ist sicherlich in der prophetischen Auslegung so, dass die Details oft bildhaft sind, zum Beispiel diese Sichel. Es wird, denke ich, keine wirkliche Sichel sein, mit der er die Menschen einfährt, sondern es heißt eben, dass er sie einsammeln wird, Kraft seines Wortes, Kraft seiner Macht, seines Heiligen Geistes. Und mit einem Hauch seines Mundes wird er das Tier und den falschen Propheten richten. Und wenn ein Schwert aus seinem Mund geht, das ist das Wort Gottes, ja. Gott spricht ein Wort und es geschieht. Er braucht dazu keine irdischen Gegenstände, das wollte ich damit sagen. Und wenn später heißt, dass Satan in eine Kette gebunden ist, das heißt, er kann in dieser Zeit nichts tun. Gott hat ihn gebändigt, es ist keine irdische Kette, es ist eine geistliche Kette. Aber die Tatsache, dass es geschieht, die ist real zu nehmen. Also prophetische Auslegung in Einzelheiten, durchaus Symbole, aber in den Abläufen Realität. Und das können viele Ausleger leider nicht auseinanderhalten. Das ist das große Dilemma. Dann deuten sie alles symbolisch. Die ganze Offenbarung spielt sich in meinem Herzen ab, habe ich jetzt von jemandem gehört. Gibt's gar nicht in der Geschichte. Ich kann ja nur weinen, ja, über so viel Blindheit, wenn Menschen das so sehen und alles vergeistlichen, verinnerlichen und nicht mehr als Realität in der Weltgeschichte begreifen, wo doch so deutlich gerade in Daniel 7 und in der Offenbarung von den Weltreichen die Rede ist. Und sie ja auch schon da waren und sich wieder entwickeln, dass europäische Reich, also Europa als Zentrum des antichristlichen Weltreiches, das am Entstehen ist. Wer offene Augen hat, der kann das gar nicht übersehen. Und hier nun die Sichel, die scharfe Sichel der Ernte. Lesen wir dazu Parallelstellen aus dem Alten Testament. Ich habe mir hier notiert, was auch in meiner Bibel hier als Parallelstelle steht, nämlich zunächst Jesaja 63. Da finden wir fast wörtlich manche Anklänge hier, die in der Offenbarung wieder aufgegriffen werden. Es ist ja eine Einheit, die Heilige Schrift. Und da heißt es, Jesaja 63, wer ist dieser, der dort von Edom herkommt? Edom heißt Rot und das klingt schon an das Blut an beim Gericht. Deshalb ist hier Edom als Typus, als Vorbild eingesetzt für das Weltgericht. Ein historisches Ereignis, das aber auch für das Endereignis eine typologische Bedeutung besitzt. Edom von Bozra, Hauptstadt Edoms, mit hochrotem Kleidern, von Blut besprengt nämlich. Er, der prächtig aussieht in seinem Gewand, stolz auftritt in der Fülle seiner Kraft. Ich bin es, der ich von Gerechtigkeit rede und mächtig bin zum Retten. Das ist ein Wort Gottes, ja, hier. Und dann die Frage, warum ist denn dein Gewand so rot und deine Kleider sehen aus wie die eines Keltertreters? Da haben wir genau, ja, die prophetische Vorschaltung zur Offenbarung. Und dann die Antwort Gottes in seinem Sohn. Ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war kein Mensch mit mir. Und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm, dass ihr Saft an meine Kleider spritzte und ich mein ganzes Gewand besudelte. Denn ich hatte mir einen Tag der Rache vorgenommen. Das Jahr meiner Erlösten war gekommen. Rache an den Feinden Gottes und Heil für die Erlösten. Dieser doppelte Ausgang, auch schon bei Jesaja. Ja, und da möge jemand sagen, im Alten Testament sei noch nicht von Auferstehung die Rede. Von wegen, ja. In der ganzen Bibel ist eine Einheit göttlich durchwirkten Wortes. Soweit. Und dann können wir auch lesen aus dem Propheten Joel. Auch das eine wichtige Stelle. Und zwar in Joel 4. Der Tag des Herrn bringt Gericht über die Heidenvölker. Lesen wir in Joel 4. Da ist der Aufruf, nun aber richtig verstanden, zum heiligen Krieg. Der heilige Krieg kann nur der Krieg sein, den Gott, der Herr, selber macht. Nicht, dass wir für ihn in den Krieg ziehen. Der Herr macht das. Ruft dies aus unter den Heidenvölkern, rüstet euch zum heiligen Krieg, weckt die Helden auf. Alle Krieger sollen einrücken und hinaufziehen. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern. Sie kennen ja das bekannte Buch Schwerter zu Pflugscharen, aber jetzt heißt es, beim Endgericht schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern. Bei diesem Gericht, es ist ja ein Anspiel auf die Schlacht von Harmagedon hier auch, zu Schwertern um und eure Rebmesser zu Spießen. Dass die Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet werden. Umgekehrt dann, wann wird das sein? Dann erst später, nach diesen Gerichten im tausendjährigen Reich, da werden dann die Schwerter zu Pflugscharen. Aber jetzt werden erstmal die Pflugscharen zu Schwertern geschmiedet, bis die Feinde Gottes gerichtet sind. Wir dürfen die heilsgeschichtlichen Zeiten nicht durcheinander werfen. Und wer das tut, der das jetzt schon auf die Gegenwart bezieht, ist eine falsche Auslegung. Natürlich bin ich auch für Frieden. Wir sind aufgerufen, hier für den Frieden, der auch immer allerdings ein begrenzter Frieden sein wird in dieser gefallenen Endzeit, einzutreten, aber für diesen Frieden. Aber wir wissen, wir leben in der Endzeit, der Glaubensabfall nimmt zu, der Antichrist wird kommen, das Böse reift aus und es ist der Schwärmerei, wenn man behauptet, jetzt schon sei das absolute Friedensreich angebrochen. Es wird ein böses Erwachen geben für die, die dadurch dem Antichristen in die Wege arbeiten, der um den Preis der Wahrheit einen Scheinfrieden, einen faulen Frieden, eine falsche Einheit, eine falsche Ökumene aufrichtet. Keine Einheit ohne Wahrheit, sagt die Bibel, und kein Friede ohne Umkehr zu Jesus Christus als dem, der unser Friede ist, Epheser 2, Vers 14. Nicht Jesus und Buddha und Zarathustra und Mohammed und Karl Marx, sondern Jesus allein ist der Weg zum Vater, Johannes 14, Vers 6. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern um und eure Rebmesser zu Spießen. Und dann wird hier bildlich das Tal Josaphat bezeichnet, in der Nähe Jerusalems wohl gelegen. Und dann heißt es, dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum, legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kelter ist voll, die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Scharen um Scharen treffen ein im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Und dann noch die kosmischen Erscheinungen, die in den Gerichten der Offenbarung beschrieben werden. Sonne und Mond gleiten sich in Trauer und die Sterne verlieren ihren Schein. Und der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern. Aber der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine feste Burg für die Kinder Israels. So bereits im Alten Bund, typologisch auf Israel bezogen, aber in Offenbarung für die erlöste Gemeinde aus Juden und Heidenchristen gemäß Epheser 2, diese Verheißung der Bewahrung, der Errettung aus dieser Not, eben auch in Form der vorausgegangenen Entrückung, aber das Weltgericht dann über die Menschheit, die zurückbleiben muss in dieser Drangsalszeit, wo der Antichrist seine Herrschaft ausbreitet. Ja, eine scharfe Sichel. Und dann heißt es, ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Haben wir ja schon auch gehört bei Jesaja und Joel. Die Ernte, ja, die Saat wächst heran zur Frucht und dann irgendwann ist die Ernte erreicht. Und dann wird entschieden, was Unkraut ist und was Weizen ist. Und damit sind wir auch wieder im Neuen Testament. Ihr wisst sicherlich alle, dass im Neuen Testament das Gleichnis steht vom Unkraut unter dem Weizen. Und im Zusammenhang damit ist auch von der Ernte die Rede. Von der Ernte, die der Herr einfahren wird. Und zwar in Matthäus 13. Und da sind auch Engel genannt, die auch in der Offenbarung 14 wieder auftreten. Da heißt es, die Ernte ist das Ende der Weltzeit, die Schnitter sind die Engel. Vers 39 folgende, Matthäus 13. Gleich wie man das Unkraut sammelt, das Unkraut sind die Gottesleugner, die Abtrünnigen und die Unerlösten. Gleich wie man das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln. Und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das Unkraut, also die Ungläubigen und die Heuchler, sie werden in den Feuerofen geworfen. Übrigens auch die Abgefallenen. In Johannes 15 Bild vom Weinstock und den Reben heißt ja, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer Frucht bringt, der wird noch gereinigt, dass er mehr Frucht bringt und wird das herrliche Reich Gottes erleben. Wer aber keine Frucht bringt, wird abgeschnitten und muss brennen. Ja, auch da. Und da denke ich, dass auch das Wort Abfall steht. Abfallen kann nach meiner Sicht nur, wer einmal dabei war. Es gibt also auch Christen, die abfallen können, sagt die Bibel ganz klar. Und deshalb ruft uns der Herr Jesus in Johannes 15 auch ganz deutlich auf, bleibet in mir. Nur wer in mir bleibt, wird Frucht bringen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibet. Dieser Aufruf wäre sinnlos, wenn es nicht so wäre, dass jemand noch abfallen könnte. Möge der Herr uns bewahren und gnädig sein. Ja, soweit auch Johannes 15, Matthäus 13. Es gibt viele Parallelstellen. Ich könnte auch nennen Galater 6, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist Gottes, ich sage es jetzt frei, das ewige Leben ernten. Auch hier der doppelte Ausgang überall in der Schrift. Die Frage an dieser Stelle stellt sich an uns, was säen wir aus? Was ist unsere Saat? Sind wir bereit, wenn der Herr der Ernte erscheint, dass wir uns haben reinigen lassen, dass wir Frucht bringen, dass wir uns beschneiden haben lassen wie die gute Rebe am Weinstock Jesus Christus. Tröstlich ist Johannes 3, Vers 16 bis 21, wo wir lesen, wer an den Sohn glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Ja, Johannes 3, ganz wichtig, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte. Das war nicht Gottes Absicht. Aber was ist mit denen, die nicht zu ihm kommen? Ja. Nicht damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das Gericht ist für uns schon hier und jetzt im geistlichen Sinne erfolgt. Wenn wir an Jesus glauben, kommen wir nicht in das Weltgericht vor dem großen weißen Thron. Dann ist hier schon die Entscheidung gefallen, dass wir an seine ewige Herrlichkeit, das himmlische Jerusalem, eingehen dürfen. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Für den ist schon die zweite Auferstehung zur Verdammnis bestimmt. Die erste Auferstehung ist die Auferstehung der Seligen vor dem tausendjährigen Reich, die dann mit Christus regieren dürfen. Aber die zweite Auferstehung ist die Auferstehung zur Verdammnis, die dann den zweiten Tod bekommen. Nach dem irdischen Tod, dem ersten Tod oder auch dem Sündentod, kommt dann der zweite Tod der ewigen Verdammnis. So in Offenbarung 20 nachzulesen. Der Feuerpfuhl. Was sehen wir? Das ist auch für uns die Frage. Ein Engel aus dem Tempel, wo ja Gott Vater sitzt im innersten Heiligtum, übergibt dem Sohn den Auftrag zum Gericht. Das wird auch deutlich aus Offenbarung 14. Vers 15, ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme, dem zu, der auf der Wolke saß, nämlich dem Sohn Jesus Christus, rief er zu, sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen. Jetzt ist der Auftrag Jesu zum Richten da, nicht mehr zum Retten. Jetzt ist die Gerichtszeit, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Unkraut und Weizen gesammelt. So wie wir es in Matthäus 13 gehört haben. Und dann lesen wir weiter in Vers 17. Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Das ist jetzt nicht mehr Jesus, sondern ein Engel. Nämlich, wenn ich es jetzt richtig gezählt habe, der wievielte Engel in dem Kapitel 14? Das war der sechste. Das andere war der fünfte, der dem Menschensohn zuruft, ernte. Und jetzt der sechste Engel hat selber eine Sichel, um auch selber zu ernten, um diese Ernte noch einmal zu verstärken. Und das heißt ja, dass der Herr seine Engel aussenden wird zum Ernten. Er wird nicht allein ernten, sondern auch mit den Engeln ausgehen, um die Ernte einzusammeln. So also noch einmal eine Verstärkung dieses Gerichts, indem der Herr auch seinen Engel sendet. Hier in der Einzahl, in anderen Stellen auch die Mehrzahl, ja, es ist sicherlich, sind führende Engel hier genannt, mit denen auch viele andere dann diese Ernte durchführen. Und dann der siebte Engel, Vers 18. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her. Vom Altar, das ist der Altar, wo die Märtyrer nach Offenbarung 6 sich befinden und rufen, wie lange noch, Herr, bis du unser Blut rächst, ja. Dieser Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer. Und wir haben ja auch schon gehört, bei den Gerichten, die vorausgegangen sind, den ersten Posaunengerichten, dass unmittelbar dieses Feuer vom Brandopferaltar ausgeschüttet wird und dann praktisch sich verwandelt, im geistlichen Sinne verstanden auch, zu den Plagen, die durch die Posaunen über die Welt gekommen sind schon. Und die siebte Posaune entfaltet sich ja dann weiter in die sieben Zornschalen in Kapitel 16. Also auch hier wieder der Altar, die Gebete der Heiligen, Herr, wie lange noch? Und mein ist die Rache, spricht der Herr, nicht der Mensch rächt sich selber hier, wollen wir immer auseinanderhalten, ganz wichtig. Aber dieser Engel vom Altar her hatte Vollmacht über das Feuer und damit ist jetzt auch das Gerichtsfeuer hier gemeint. Ja, das Gerichtsfeuer, Brandopferaltar, sind ja die Gebete der Heiligen aufgestiegen, wie der Weihrauch als Symbol des Gebetes. Und der hatte jetzt Vollmacht über das Feuer. Er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hatte und sprach, sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Wir haben das Bild ja auch im Alten Testament und auch in Johannes 15 vom Weinstock, wo die Ernte durchgeführt wird. Also die böse Frucht kann auch ausreifen. Ja? Da ist auch von Trauben die Rede sogar hier, sehen wir. sie taugt nichts. Sie wird abgetan, sie muss ins Feuer und sie muss auch zertreten werden. So wie man Unrat zertretet. Ich meine, wer eine Weinkelter schon mal gesehen hat, wo die Trauben hineingeschüttet werden, da wird eben auch gesondert zwischen dem Saft und dem Unrat. Aber hier ist es so, dass dieser Saft, Weintraube, der ja an sich sonst auch etwas Gutes ist, ja, wenn man sich im Übermaß trinkt. Ja, ich selber bin kein Freund von Alkohol, sage ich mal, abgesehen vom Abendmahl oder geringen Mengen zur Therapie manchmal. Aber hier ist es ganz klar ein Bild des Gerichts. Die Farbe der Weintrauben, nämlich dieses rötliche, rot, ja, ist ja rot, ähnelt ja dem Blut und deshalb wird das hier immer wieder als Bild verwendet, dieses Keltertreten mit dem Blut, das fließt, wenn Gott sein Gericht dann wahr macht, wenn es dann doch noch wahr macht und das Bild vom lieben Gott plötzlich nicht mehr da ist. Jetzt hat gerade eine Bischöfin in Deutschland ein Buch ausgegeben, ich glaube, Gedanken vom lieben Gott. Und wenn ich das höre, der liebe Gott, muss ich immer denken, natürlich ist Gott Liebe, aber er ist nicht der liebe Gott. Unterschied. Der liebe Gott, Entschuldigung, wenn ich so sage, ist sowas ähnliches wie ein Weihnachtsmann. Ja? Etwas ganz Verharmlostes. Der nicht richten kann, dem die Hände gebunden sind, der immer schön brav zu sein hat, damit ja auch dem Ungläubigen nichts passiert, egal wie der Mensch lebt. Aber nein, gerade weil Gott Liebe ist und nicht der liebe Gott ist, sondern Liebe ist, ist er auch gerecht. Er belohnt die Frommen, die sich an Jesus klammern und ihm nachfolgen, dem Lamme nach. Und er straft die, die über Gott spotten, die die Gläubigen verfolgen, die sie getötet haben, in grausamster Weise oftmals. Aber auch die, die gleichgültig waren. Ja, auch sie müssen ins Gericht. Und es heißt dann, die werden gerichtet nach ihren Werken. Man kann vermuten, dass es da auch ein unterschiedliches Strafmaß sein könnte, gemäß dieser Werke. Wir werden darauf in Offenbarung 20 noch zurückkommen. Aber jedenfalls, der liebe Gott, der es allen recht macht, das ist nicht der lebendige Schöpfer, Herrscher und Richter der Welt. Ja, das ist ein selbstgeschaffenes Bild aus dem Humanismus kommend, eine Verfälschung, eine Verzerrung aus satanischer Inspiration. Ich sage es mal so deutlich. Bitte redet nicht vom lieben Gott. Das tun auch manche Sekten. Gerade bei Neuapostolischen, in den Schriften lese ich immer wieder vom lieben Gott. Als ein Beispiel. Nein, Gott ist Liebe, aber er ist auch der gerechte Weltenrichter. Gerade in diesem Kapitel wird es uns besonders deutlich. Und wir dürfen diesen Stellen ihren Ernst nicht nehmen. Wer etwas hinwegtut vom Wort Gottes, gerade der Offenbarung, dem wird sein Anteil am Baum des Lebens weggenommen. Auch wer etwas am Gerichtsernst Gottes hinwegtut. Wir wollen das wirklich ernst nehmen und uns warnen lassen, auch andere warnen. Gott ist ernst zu nehmen. Liebe und Wahrheit und Gerechtigkeit Gottes. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt, nämlich außerhalb von Jerusalem getreten, weil Jerusalem die Grundlage sein wird für das tausendjährige Friedensreich des Messias. Da darf nichts Unreines hineinkommen. Und so auch bei diesen Schlacht von Harmagedon, die auch schon in Zacharja 12 und Zacharja 14 prophetisch vorausgeschaut wird, ist es so, dass Jerusalem sich zwar spalten wird, ja, der Ölberg und so weiter, aber es wird nicht zerstört werden. Es wird zwar Tode geben, aber der Herr wird dieses Jerusalem bewahren, dass das Zentrum des messianischen Reiches sein wird, gemäß Jesaja 2 und vielen anderen Stellen, wo die Heiden hinpilgern werden nach Zion. Außerhalb der Stadt wurde deshalb diese Kelter getreten. Und es floss Blut aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde. Wenn wir mal sagen lassen, das ist eine Höhe von 1,2 Metern ungefähr. Ein schreckliches Bild. Ich möchte jetzt nicht behaupten, ob das jetzt in dem Sinn auch wörtlich zu nehmen ist. Es kann auch eine symbolische Verdeutlichung der Schwere des Gerichts sein. Ich habe ja gesagt, in Details mag es auch bildhaft sein. Aber dass das Gericht kommt, ist zweifellos gesamte biblische Aussage. Ja? Also dass das Gericht kommt, ist klar. Wie hoch das Blut dann wirklich ist, das mag ein symbolisches Bild des Schreckens sein, das hier dargestellt wird, damit man ja rechtzeitig diesem Gericht entflieht und sich dem Lamme anvertraut. Aber ich kann es auch nicht ausschließen, das Blut floss bis an die Zäume der Pferde und auch die Menge, die Strecke, 1600 Stadien oder Fußwegs weit, das sind etwa 300 Kilometer. Ja, 300 Kilometer. Auch etwa die Länge dieser Ebene Megiddo ungefähr. Und Napoleon hat mal gesagt, das größte Schlachtfeld
das er je gesehen hat, als er da in damaligen Palästina, wie es damals hieß, stand und diese Ebene von Harmagedon beim Berg Megiddo, 100 Kilometer nördlich, glaube ich, ist es, von Jerusalem, ja, nördlich, gesehen hat. Ich war da auch schon vor Jahren. Das ist ja eine sehr beeindruckende Ebene. Bitte? Nachher bitte, weil, ja. Ja, dann müssen wir noch, wir kommen noch zu Kapitel 15. Die Zeit läuft uns langsam davon, deshalb möchte ich gleich weitermachen. Aber die Frage an dieser Stelle auch an uns. Erkennen wir auch hierin, wenn Gott richtet, seine Gerechtigkeit, ja, auch Gottes Liebe, verborgen unter dem Gericht hier, aber doch Gottes Liebe. Erkennen wir, dass wir mit Sünde nicht spaßen können, dass wir allein bei Jesus Rettung und Bergung erfahren können? Gott sei Dank für das Blut Jesu Christi, das für uns geflossen ist, damit nicht unser Blut einmal in dieser Schlacht fließen muss, wenn wir in diese Zeit hineinkommen sollten. Und nun Kapitel 15. Die Ouvertüre zu den letzten sieben Gerichten, zu den sieben Zornschalen, die wir heute Abend, so der Herr will, miteinander betrachten wollen. Die Ouvertüre, das ganze Kapitel 15, die sieben Engel und die sieben letzten Plagen. Das heißt, ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Es wird hier als wunderbar bezeichnet, groß und wunderbar. Nicht mal als schrecklich an dieser Stelle, sondern es ist Gottes Wunder, dass er in dieser schnellen Abfolge jetzt das geschehen lässt. Auch bei allem Schrecklichen, das damit verbunden ist. Aber es ist im Grunde hier eine positive Bezeichnung. Gott tut auch hier ein Wunder, indem er in schnellster Abfolge dieses alte, böse Wesen des aufrührerischen Menschen, der Sünde und seiner Anhänger zunichte macht. Dieses Dasein des Antichristen beendet und sein Wirken. Groß und wunderbar. Und dann steht hier das gleiche Wort, was Jesus am Kreuz ausgerufen hat. Es ist vollbracht. Ich habe extra im Griechischen nachgeschaut. Hier steht etelestai. Das heißt, der Zorn Gottes ist vollendet. Am Kreuz rief der Herr Jesus aus, es ist vollbracht. Ich möchte es mal so deuten. Ja, der Herr Jesus hat die Erlösung vollbracht. Für alle, die das annehmen. Wer es nicht annimmt, für den wird der Zorn Gottes vollbracht, vollendet. Auch hier der doppelte Ausgang. Entweder wir vertrauen uns dem Lamme auf Golgatha an und dürfen mit ihm rufen, ja Herr, du hast es für uns vollbracht, bist für mich verblutet, damit ich ewig lebe in deinem herrlichen Reich. Oder es wird über uns das Wort gesprochen, der Zorn Gottes ist über dich vollendet, vollbracht. Wo stehen wir? Wo stehst du? Dann heißt es in Vers 2, ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Es gibt im Alten Testament kein gläsernes Meer, aber ein ehernes oder kupfernes Meer. Was war das? So ein großes Reinigungsbecken im Tempel, am Brandopferaltar zur Reinigung der Priester und auch der Opfertiere. Reinigung, ja, ist damit symbolisiert mit diesem Meer. Die Reinigung Gottes, die nun geschieht, die nun eintritt. Gott reinigt diese alte, dem Bösen verfallenen Welt von allen Schlacken, von allem Gottesfeindlichen. Ein gläsernes Meer. Wir können einmal lesen diese Stelle, aber mit Feuer vermischt, ja? Das ist das Gericht. Wir können auch mal lesen diese Stelle, 1. Könige 7, 23 bis 26. Da heißt es über den Tempel Salomos, er machte auch das gegossene Wasserbecken 10 Ellen weit von einem Rand bis zum anderen. Es war ringsherum rund und 5 Ellen hoch und eine 30 Ellen lange Schnur konnte es umspannen. Unterhalb seines Randes umgaben es Koloquinten, je 10 auf die Elle, rings um das Wasserbecken herum. Es waren aber 2 Reihen Koloquinten, gegossen aus einem Guss mit dem Wasserbecken. Es stand auf 12 Rindern, von denen 3 gegen Norden, 3 gegen Westen, 3 gegen Süden und 3 gegen Osten gewandt waren, und das Wasserbecken ruhte oben auf ihnen. Und alle ihre Hinterteile waren nach innen gekehrt. Seine Dicke aber betrug eine Handbreite, und sein Rand war wie der Rand eines Bechers, wie die Blüte einer Lilie, und es enthielt 2000 Bat Wasser, nämlich 2000 Bat. Das sind umgerechnet ungefähr, ich habe mir es mal notiert, 60.000 Liter Wasser zur Reinigung. 60.000 Liter. Und diente eben zur Reinigung mit Wasser. Reinigung durch Feuer. Ja. Der nach mir kommen wird, er wird die Welt mit Feuer richten. Seine Wurfschaufel ist schon angelegt. Hat Johannes der Täufer über den Messias ausgesagt. Und Johannes der Täufer hatte ja mal gezweifelt. Ist er es, der da kommen sollte, oder sollen wir auf einen anderen warten? Warum diese Frage? Er hatte ihn jetzt schon als den Weltenrichter erwartet. Aber er kam ja beim ersten Mal gemäß Jesaja 53 als der Gottesknecht. Seine Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Das konnten nicht alle gleich verstehen. Selbst ein Johannes der Täufer nicht sofort. Erst nachher im Gefängnis hat er es dann verstanden, als ihm die Antwort überbracht wurde. Blinde sehen, Lahme gehen, denn Taube werden Ohren geöffnet und werden heil, ja, Aussätzige werden heil und das Evangelium wird verkündigt. Gibt's auswendig wieder. Also, ihr seht, der Messias kam, um zu erlösen, und jetzt kommt er, um zu richten. Wasser und Feuer. Reinigung durch das Gericht, Feuer des Gerichtes. Tod und neue Welt, die entstehen wird. Im Übergang durch das tausendjährige Reich hindurch, aber dann in der Vollendung, dann nach der letzten Schlacht von Gog und Magog, dem letzten Aufruhr, dann die ewige Herrlichkeit. Neuer Himmel und neue Erde. Nun, das haben wir hier an dieser Stelle erkennen dürfen. Dieses gläserne Meer. Und dann heißt es weiter, in Vers 2, und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Hafen Gottes. Sie sind schon vollendet, schon gereinigt, ja, gläsernen Meer, gereinigt, im Heiligtum praktisch, wo auch der Brandopferaltar steht, jetzt auch symbolisch verstanden. Der irdische Tempel ist ja übrigens ein Abbild des Himmlischen und nicht umgekehrt, ist ja selbstverständlich. Es wird auch zu Mose immer schon gesagt, als er die Stiftshütte einrichtet, damals war es noch nicht der Tempel, der kam erst bei Salomo, aber die Stiftshütte mit der Bundeslade, worin ja Verschiedenes lag, nämlich die 10 Gebote, die Tafeln, die Gesetzestafeln, der Aaronstab, der gekrönt hatte, also um das Priestertum zu bestätigen, und das Manna, mit dem Gott die Israeliten in der Wüste versorgt hatte. In dieser Bundeslade lag das alles, und das stand in der Stiftshütte. Und dort wurde schon Mose gesagt vom Herrn, das ist alles nur das Abbild dessen, wovon das Urbild im Himmel ist. Ja, ganz klar, das Urbild ist im Himmel. Aber nicht mit Steinen gemacht, wie dann der salomonische Tempel, sondern in geistlicher, herrlicher Weise. Ja, der himmlische Tempel, wo Gott selber das Zentrum ist, das Licht ist, wo es auch keine Sonne braucht. Zurzeit wird ganz töricht diskutiert, auch über E-Mails von einem Naturwissenschaftler. Es kann doch nicht sein, dass das keine 24 Tage sind, ja, die Schöpfungstage, weil die Sonne ja erst und die Himmelskörper erst am vierten Tag geschaffen wurden. Aber wenn ich dann lese in der Bibel, dass Gott selber das Licht ist und dann auch das Licht schuf, das alles beleuchten sollte, ist es doch für Gott gar kein Problem, dass er schon vor der Sonne, wenn er selber auch Licht ist, ein Licht schaffen konnte. Ja. Ich denke, wie blind, wie kurzsichtig müssen dann solche Leute sein, die sagen, ja, erst wo die Sonne da ist, können das dann Tage sein. Ja. Beim Herrn ist alles möglich, er hätte die Welt auch in einer Sekunde erschaffen können. Und der Urknall ist ja letztendlich diese Vorstellung. Nun, das nur dazu in Kürze. Wie blind sind manche Menschen für Gottes Herrlichkeit und Weisheit. Wir wollen dankbar sein für alles, was er uns schenkt. Auch unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und doch dürfen wir uns auch gerne ergänzen, wo auch ihr mancherlei Erkenntnis bekommen habt. Und ihr dürft mich auch natürlich immer korrigieren, wenn ihr Dinge anders seht von der Schrift her. Nun, jedenfalls lesen wir nun weiter. Sie stehen und haben Harfen, das Lied der Erlösten. Die Harfe, ein wunderbares Instrument, auch die irdische Harfe ist nur ein Abglanz der himmlischen Harfen. Ja, das wird eine unbeschreiblich schönere Musik sein, als es alle irdischen Instrumente machen können. Selbst die Frau Witt hier am Klavier, ja, ist nur ein Abglanz der himmlischen Musik, wenn ich es mal so sagen will. Ich will damit jetzt nicht, verstehen mich, ja. Aber so dürfen wir uns freuen über diese himmlische Musik. Und sie singen zwei Lieder hier. die Erlösten. Das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Das Lied des Lammes, das Lamm wird nicht als Knecht bezeichnet, er ist ja der Sohn Gottes. Aber Mose, der Knecht Gottes, der die gewaltige Offenbarung für den alten Bund bekommen hat, die Ordnungen, die guten Ordnungen, etwa auch die 10 Gebote. Und das Lied des Moses, dazu darin ein kurzer Blick, es war ja der Sieg über den Pharao. Der Pharao ist übrigens immer wieder deutlich als Bild für den Teufel zu verstehen im Alten Testament. Ja? Der das Volk knechtet, der es in seiner Hand hält, der es nicht loslassen will, unter allen Umständen verhindern will, dass sie freikommen, so auch der Teufel bei den Menschen immer. Ja? Er versucht uns zu knechten mit seiner Knute. Und Gott hat sein Volk in wunderbarer Weise befreit durch das Rote Meer geführt. Und so heißt es in 2. Mose 15, da ist das Lied des Mose beschrieben. Ich kann nur Auszüge zitieren. Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang. Und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Und dann heißt auch, der Herr ist ein Kriegsmann. Das wollen heute viele Friedensbewegte heute nicht hören. Aber ja, Gott ist auch da. Der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Und dann in Vers 18, der Herr herrscht als König für immer und ewig. Es ist der Sieg über alle Widersacher Gottes. Deshalb wird das Lied des Mose gesungen. Ja, die, die die Gemeinde verfolgt haben, die die Anhänger Jesu, die Jünger und Jüngerinnen gequält haben, getötet. Gott nimmt nun seine heilige und gerechte Rache, keine unheilige und ungestüme, sondern gerechte Rache, die seiner völligen göttlichen Gerechtigkeit entspricht. Das Lied des Mose und das Lied des Lammes, welches Lied ist das? Das ist das Lied, das uns in Offenbarung 9 schon beschrieben wurde, Offenbarung 5, Vers 9 bis 10, dürfen wir gerne aufschlagen, dieses wunderbare Lied, das gesungen wird im Himmel. Die Gebete der Heiligen, heißt es in Vers 8, und dann heißt es, sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Wer ist das? Allein das Lamm, das überwunden hat. Und das Lamm wird einige Verse vorher beschrieben, als der, der überwunden hat, aber als Löwe, Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids. Also Lamm und Löwe sind dieselbe Person, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Der Löwe als der Sieger, der alle Feinde überwunden hat, und das Lamm, das verblutet ist zu unserer Erlösung. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Auch hier klingt übrigens etwas an, auch vom tausendjährigen Reich, herrschen auf Erden steht hier, interessant, aber natürlich auch im neuen Himmel und der neuen Erde. Wir können das gar nicht völlig trennen. Ja, das ist tausendjährige Reich, sehe ich als Vorstufe zur himmlischen Vollendung, wo aber nochmal eine letzte Prüfungszeit ist, wenn dann am Schluss Satan wieder losgelassen wird und der Aufruhr von Gog und Magog erfolgt, Offenbarung 20. Nun, liebe Geschwister, wunderbar dieses Lied des Lammes. Und wenn ihr schon mal ein Lämmlein gesehen habt, es ist ganz anders als andere Tiere, die geschlachtet werden sollen. Andere Tiere, vor allem auch Schweine und Rinder, sie schreien, sie wehren sich, sie kämpfen dagegen an, aber das Lamm geht still zur Opferung. Ja, es gibt sein Leben hin, es hält still. Und so hat auch der Herr Jesus Christus nicht wieder gescholten, als er gescholten wurde. Er hat nicht gestritten mit ihnen, er hat ihnen auch nichts mehr geantwortet, außer dem Heiden Pilatus, ja, den jüdischen Führern hat er nichts geantwortet. Mit Pilatus hat er einige Gespräche geführt und es ist eine interessante Sache. Ja. Jedenfalls sehen wir, er ist zum Schlachtbank gegangen als das sündlose, schweigende, geduldige und liebende Opferlamm. und er ist würdig, die Siegel zu öffnen. Genau dieses Opferlamm, das so machtlos erschien den damaligen Führern, erschien. Aber er hätte alle Macht gehabt, sie mit einem Hauch seines Mundes zu vertilgen, hat aber um unseretwillen aus Liebe zu uns, gemäß Jesaja 53, dieses Opfer auf sich genommen. Wunderbar, dafür wollen wir ihn preisen. Ja, muss langsam zum Ende kommen von der Zeit her. Und wir sehen also nun das Lied des Lammes und sie sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herrgott, du Allmächtiger, du Allherrscher, Pantokrator steht hier. Jetzt tritt Gott auch öffentlich sichtbar seine Macht an und der Sohn Gottes zeigt sich als der, der er wirklich ist, nämlich der, der zu Rechten des Vaters herrscht und der nach dem Weltgericht alle Macht, alle Herrschaft, alles Reich, nachdem die Feinde unter die Füße getreten sind, unter seine Füße getreten sind, alle Herrschaft dem Vater übergibt, 1. Korinther 15. Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr Gott, du Allherrscher, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Da wird nochmal betont, Gott richtet nicht ungerecht, sondern völlig gerecht, völlig im Einklang mit seinen prophetischen Voraussagen, auch mit seinen Warnungen, die er den Ungläubigen rechtzeitig gegeben hat, zuletzt durch das ewige Evangelium, das noch einmal ausgerufen wurde. Wir haben es gestern gehört. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Ehrfurcht vor Gott steht uns an, heilige Ehrfurcht, aber Lob seines Namens für die Erlösung. Denn du allein bist heilig, abgesondert von der Welt, der allein die Reinigung von oben schenken kann, der gefallenen Menschheit, der die Schöpfung erneuern wird in einen neuen Himmel, einer neuen Erde. Allerdings nach dem tausendjährigen Reich wird dieses dann vollends vergehen. Es wird dann alles aufgelöst, keine Inseln wurden mehr gefunden, keine Berge mehr. Das schon vorher, aber wenn das tausendjährige Reich steht, aber nachher dann wird all diese Schöpfung abgebrochen und Gott spricht, siehe, ich mache alles neu, Offenbarung 21. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Das lesen wir dann wieder in Offenbarung 20 im tausendjährigen Reich. Und nun der letzte Abschnitt. Und nach diesem sah ich und siehe der Tempel der Stiftshütte, wörtlich der Tempel des Zeltes des Zeugnisses, Skene Martyriu. Das heißt, das Zelt oder die Hütte des Zeugnisses kann auch das Blutzeugnis sein. Kann hier noch mit gemeint sein bezüglich der Märtyrer. Aber es ist das Zeugnis natürlich zunächst gemeint, das Zeugnis Gottes, wo er die Offenbarung, die er bereits Mose gegeben hat, geschenkt hatte auf Erden, was dann in der Stiftshütte lag, in der Bundeslade, was ich schon genannt habe. Aber hier der Tempel des Zeugnisses im Himmel, wo auch das Blutzeugnis aller Märtyrer verwahrt ist. Und dieser Tempel wurde geöffnet und daraus kommen nun die Gerichtsengel, von denen wir dann heute Abend Einzelheiten hören werden. Wie werden sie hier beschrieben? Zunächst äußerlich. Sie haben die sieben Plagen, kommen hervor aus dem Tempel. Also Gott sendet sie. Sie kommen nicht aus eigenem Antrieb, sondern es ist Gottes Auftrag. Und sie sind begleitet mit reiner und glänzender Leinwand. Völlig rein. Ja, es ist die Heiligkeit Gottes, die jetzt zum Ziele kommt, die sie auch beauftragt. Es sind keine gefallenen Engel, soll auch ausgedrückt werden, wie Satan, Luzifer, der Drache, sondern sie sind rein und heilig. Sie haben Gott, dem Herrn, die Treue gehalten als dienstbare Geister, nicht als aufrührerische Wesen, die selber wie Gott sein wollten. Und mit goldenen Gürteln, sie haben Majestät, ja, die Königswürde, die goldenen Gürtel. Aber sie sind natürlich nicht an der Stelle des Königs selber, sie sind Repräsentanten des Königs, Diener sind sie, nichts weiter. Und eines der vier lebendigen Wesen, die Cherubim, die in der engsten Nähe Gottes sind, die an seinem Thron sind, also Gott selber durch diese Cherubim kann man auch sagen, ja, eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, Violen, ja, solche. Und das sind flache Schalen, die sehr schnell ausgeleert werden, keine tiefen Schalen oder Kelche, sondern hier ist Schale die Rede, also etwas Flaches. Und deshalb diese schnelle Abfolge der Zornschalengerichte. Diese Zahlen werden sehr schnell ausgeleert. Da ist dann nicht mehr viel Zeit. Und die sind voll der Zornglut Gottes. Und dann nochmal der Hymnus, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Noch einmal wird hier absolute Souveränität und Allmacht Gottes besungen, selbst inmitten des Zorns, gerade inmitten des Zorns. Und dann etwas sehr Beeindruckendes. Übrigens, diese Schalen, muss ich noch ergänzen, es gab eine flache Schale für das Weinopfer, in Amos 6, Vers 6 nachzulesen. Es gab eine Schale für das Blutopfer, in 2. Mose 27, Vers 3 beschrieben. Und die waren, wie gesagt, flach, auch im Alten Testament schon so gekennzeichnet. Diese jetzt als Zornschalen hier auftreten. Und nun dieses Beeindruckende in Vers 8, die Theophanie, die Gotteserscheinung im Tempel, aber auffallend ist, dass keiner mehr hinzutreten kann. Es ist selbst so in Hiob 1, dass selbst sogar der Satan noch Zugang hatte zum Thron Gottes, um mit ihm zu streiten, praktisch über den Hiob. Meinst du, dass der Hiob dich umsonst liebt? Ich will ihn prüfen, versuchen. Und Gott lässt diese Prüfung zu, sagt aber, taste sein Leben nicht an. Ja, der Satan durfte Hiob alles nehmen, außer sein Leben. Und der Hiob ist nicht zum Atheisten geworden, er hat dem Herrn die Treue gehalten. Aber nun hat keiner mehr Zugang zum Thron Gottes. Satan ohnehin nicht, aber auch niemand mehr, der dieses verhindern könnte, was jetzt geschieht. Es ist beschlossen. Es gibt kein Zurück mehr. Ja, dass der Zorn Gottes ist etelesten, vollendet, zum Ziele gekommen. Es wird jetzt auch kein ewiges Evangelium mehr verkündigt. Und es kann auch keine Fürbitte mehr zum Thron Gottes dringen an dieser Stelle. Jetzt ist das allerletzte Wort gesprochen. Jetzt werden die Zornschalen ausgeschüttet. Und deshalb heißt es, der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Seine Kraft erweist sich jetzt im Gericht. Und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Der Zorn Gottes etelesten vollendet ist. Und das werden wir heute Abend hören, so der Herr will und wir leben. Wir wissen nie, was passiert an einem Tag, aber deshalb sage ich das grundsätzlich bei künftigen Terminen. Aber die Frage stellt sich nun abschließend an uns, erzittern wir angesichts von Gottes Reinheit, Gerechtigkeit und Majestät? Betrachten wir ihn nicht mehr als Kumpel, wie es in manchen Kreisen heute geschieht. Ja. Geht mal in manche evangelikalen Veranstaltungen, wie es dazu geht. Und das Allerschlimmste, gotteslästerliche Volksbibel etc., möchte ich gar nicht jetzt darauf eingehen, wo Gottes Wort auf eine, ja, ich möchte es nicht ausdrücken, eine lästerliche Ebene heruntergezogen wird. Nein, Gott ist rein, heilig, gerecht, allmächtig. Wir wollen ihm alle Ehre geben und uns auch jetzt erheben, um ihn anzubeten. Allmächtiger, heiliger, gerechter und auch barmherziger Gott, wir beten dich an und bitten dich, schenk noch Gnadenzeit, dass noch viele gerettet werden. Schenk uns Mut, Vollmacht, Weisheit und Liebe, um viele Menschen zu dir einzuladen. Zeig uns, wer wirklich jetzt auch hungert nach dir, dass wir ihn auch ansprechen, auch hier in Teinach und Umgebung, wenn wir Menschen begegnen. Ja, erbarme dich und stärke auch uns im Glauben, dass wir ja zu der Gemeinde gehören dürfen, die bei dir versammelt ist und dich loben darf, wenn dann diese schrecklichen Gerichte über der Erde ergehen, dass wir da nicht mehr dabei sein müssen, Herr, sondern dich rühmen dürfen, so wie es da steht mit den Harfen der Erlösten. So geleite uns auch durch diesen Tag. Sei du mit uns und umgib uns mit deinem Segen. Amen.